Am Institut für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie der Universität Mainz besucht Professorin Susanne Feuzig ihre Ameisen. Sie öffnet eine Kühlkammer und nimmt eine Plastikbox vom Boden, in der 15 bis 20 etwa armlange Stöcke liegen.
Und in den Stöcken leben die Ameisen drin. Gerade im Winter machen wir es dann häufig, dass wir einfach ganz viel Totholz am Boden aufsammeln und das dann hier im Labor aufmachen. Das ist dann nicht ganz so kalt, als wenn man das im Feld direkt macht. So.
Weil es im Kühlraum 4 Grad kalt ist, nimmt die Biologin die Plastikbox mit in ein Labor, in dem es angenehm warm ist. Die Stöcke haben Susanne Feuzig und ihr Team im nahegelegenen Lennebergwald gesammelt. Sie stammen meist von Ahornbäumen. In die Hohlräume der Stöcke ziehen kleine Ameisenkolonien ein, zum Beispiel diese Art hier, Temnothorax nilanderi. Sie zeigt ein Phänomen, das unter Ameisen recht häufig vorkommt, vor allem bei Arten in den gemäßigten Breiten, Sozialparasitismus. Dabei lassen Ameisen Arbeiterinnen anderer Arten für sich arbeiten. Die Temnothorax-Ameisen werden zu Sklavenhaltern. Meist an warmen Sommertagen starten sie ihre Raubzüge, erzählt Feuzig.
Das kommt jetzt auf die Art an. Bei meinen ist es häufig so, dass sie so etwas größere Raubzugstruppen mitnehmen. Also sie kommen zurück, geben denen Bescheid, hey, ich hab da was, kommt Leute. Und dann ziehen die so eine kleine Truppe los. Und sobald die aber das Nest dann entdecken, dann sind die eigentlich recht effektiv. Die gehen dann in das Nest rein. Sie verwenden ein Sekret aus der Duftdrüse, um die Arbeiterinnen abzulenken und beschmieren damit andere Arbeiterinnen, also die Wirtsarbeiterinnen, die das Nest verteidigen. Und die attackieren sich manipuliert durch diese chemische Substanz gegenseitig. Das ist wie so eine chemische Waffe. Das heißt, man hat dann eine ganze Menge kleinerer Scharmützel, wo die sich dann gegenseitig umbringen und der Sklavenhalter räumt das Nest aus. Also dessen Ziel ist eigentlich nicht, jetzt hier alle umzubringen, sondern das Ziel ist wirklich nur, die Puppen zu kriegen.
Diese Puppen wachsen im Sklavenhalternest heran und müssen später als Arbeiterinnen in einem fremden Nest arbeiten. Beziehungsweise oft tun sie es einfach. Denn die Sklavinnen gehen davon aus, dass sie in ihrem eigenen Nest sind. Bei manchen Arten bemerken die ausgewachsenen Arbeiterinnen, Sklavinnen allerdings, in welch misslicher Lage sie stecken. Diese Sklavinnen können dann die Brut der Sklavenhalter töten. Susanne Feuzig und ihr Team haben untersucht, wie es den Sklavenhalterinnen gelingt, ihre Sklavinnen so zu manipulieren, dass sie gehorchen und keinen Unfug anstellen. Dazu haben sie Versuche mit einheimischen Temnothorax-Sklavenhalterarten und ihren Sklavinnen gemacht.
Erste Daten zeigen schon, dass in der Tat die Anwesenheit des Sklavenhalters die Genaktivität verändert. Und wir haben uns die Genaktivität in den Antennen angeguckt. Die Antennen sind die Fühler der Ameisen und die sind wichtig eben zur Nesterkennung. Und wir vermuten, dass das vielleicht auch da die Wahrnehmung sich verändert hat. Und das ist jetzt eben interessant. Wie kann so eine sklavenhaltende Art auf seine Sklaven manipulativ sich auswirken?
Die Gattung Temnothorax ist ein Hotspot für Sklavenhaltung, weiß Susanne Feuzig. Sie ist im Laufe der Evolution 5 bis 6 Mal in dieser Gattung unabhängig voneinander entstanden und generell bei einheimischen Ameisenarten recht weit verbreitet. Aber Sklavenhaltung ist auch mit Nachteilen verbunden.
Aber das ist immer wieder, finde ich, faszinierend, wenn eine Art zum Parasiten wird, dass es meistens mit Verlust von Fähigkeiten einhergeht. Man wird optimal in der Ausbeutung eines anderen Organismus, aber man verliert die Eigenständigkeit, was auch bedeutet, dass es häufig keinen Weg zurück gibt. Also das heißt, wenn ich einmal Sklavenhalter ist, dann bin ich sozusagen in eine Sackgasse gerannt und kann eigentlich auch gar nicht mehr zum normalen Ameise wieder werden.
Bei manchen Arten haben die sklavenhaltenden Arbeiterinnen zum Beispiel viele Geruchs- und Geschmacksrezeptoren verloren. Sie brauchen diese kaum noch, da ja ihre Sklavinnen auf Nahrungssuche gehen. Es geht manchmal sogar so weit, dass die Sklavinnen die Sklavenhalterinnen füttern müssen, weil die Sklavenhalterinnen nicht mehr in der Lage sind, selbst Nahrung aufzunehmen.
Okay.
Doch Ameisen sind nicht nur Sozialparasiten, sie können auch selbst von Parasiten befallen werden.
Und da sind die Ameisen inaktiv.
Die Mainzer Ameisenforscherin greift sich ein großes Taschenmesser und macht sich auf die Suche nach Ameisen, die von einem parasitischen Bandwurm befallen sind. Sie nimmt einen Stock aus der Box und hebelt mit dem Messer geschickt die obere Hälfte des Stocks ab.
Man sieht es ihnen auch nicht immer an. Also manchmal klopft man dann so ein bisschen, um zu schauen. wo und ob da Ameisen drin sitzen. Jetzt in dem Stock scheint es nicht der Fall. Jetzt bräuchte ich noch.
Susanne Feuzig nimmt schon den nächsten Stock aus der Box.
Die Terminatorax-Ameisen können nicht selber Hohlräume schaffen. Also die sind eigentlich darauf angewiesen, dass irgendjemand anders schon Hohlräume gemacht hat und wo sie dann einziehen können. Also zum Beispiel Käfer, wo die Larven sich im Holz entwickeln. Das ist natürlich jetzt Vorführeffekt, dass wir gerade irgendwie gar nichts finden.
Aber so schnell gibt sie nicht auf und angelt sich den dritten Stock aus der Box.
Da sieht man schon so einen Hohlraum, der ist dann schwarz innen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, außer dass keine Ameise rausgerieselt kommt, was ein schlechtes Zeichen ist.
Eigentlich sind ja aller guten Dinge drei. Doch Susanne Feuzig greift bereits zum vierten Stock und bearbeitet ihn mit dem Messer.
So, da ist eine Ameisenkolonie. Die sind relativ inaktiv. Ich tue die jetzt mal so raus, streuen. Und da sieht man jetzt doch, dass sie auch langsam anfangen rumzukrabbeln. So, die Königin ist deutlich größer als die Arbeiterin. Also im Trockengewicht wiegt die so knapp 1000 Milligramm und die Arbeiterin nur so 200. Ist also fünfmal so schwer.
Susanne Feuzig hält ein schon älteres Einlegenest mit einer Kolonie der Art Temnothorax nilanderi aus dem Mainzer Lennebergwald in der Hand und schiebt es unter ein Mikroskop, das mit einem Monitor verbunden ist. Wo ist der Bandwurm?
Hier sieht man, dieses Tier zum Beispiel ist komplett gelb und das ist dann vom Bandwurm infiziert. Und das ist die Königin, ich kann ja auch nochmal versuchen, scharf zu stellen. Und also die normalerweise haben die eben so einen Haselnusston vielleicht, ein bisschen variabel gefärbt. Am Anfang des Hinterleibs sind sie etwas goldener, aber die infizierten Tiere haben halt diese Färbung gar nicht. Die sind einfach komplett gelb eigentlich und dann leben sie eben länger und die sind meistens eben im Zentrum des Nestes, direkt neben der Königin, wie das auch in dem Fall der Fall ist. Und man sieht hier, dass da echt viele Tiere eigentlich befallen sind.